SWR 2 Forum.
Als gäbe es kein Morgen, kann die Demokratie das Klima schützen? Das ist unsere Frage heute im SWR 2 Forum mit Werner Eckert. Die Natur lässt nicht mit sich verhandeln. Mit diesem Standardargument rechtfertigen Klimaschützer teilweise auch radikal klingende Forderungen nach Konsumverbot oder Systemwechsel mit Abbau von Industriearbeitsplätzen. Aber da gibt es auch die Gegenseite, die schlankweg den Klimawandel abstreitet und mindestens nicht bereit ist, etwas dagegen zu tun. Es scheint gerade die Gesellschaft zu zerreißen bei diesem Thema. Unser politisches System, die indirekte Demokratie, soll für Kompromisse, den Ausgleich von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Interessen sorgen. Das ist der Sinn. Aber die Parteien haben meist die nächste Wahl im Blick. Das Ergebnis sind dann eher kleinmütige Maßnahmen wie das jüngste Klimapaket der Bundesregierung. Die globale Erwärmung wird das jedenfalls nicht aufhalten. Vor allem im angelsächsischen Raum rufen Wissenschaftler deswegen nach einem härteren Vorgehen, gibt es mitunter sogar Sympathien für eine Ökodiktatur. Der Mitbegründer von Extinction Rebellion, einer Gruppe, die zivilen Ungehorsam für den Klimawandel predigt, Roger Hallam, meint, wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird die Demokratie irrelevant. Wird Klimaschutz nun zur Frage nach dem politischen System? Wie lässt sich wirksame Klimapolitik in der Demokratie vielleicht auch gestalten? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Mit dabei ist Professor Dr. Christian Kallis, Rechtswissenschaftler an der Freien Universität Berlin, Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung und hauptverantwortlich für ein Gutachten Legitimation von Umweltpolitik. Professor Kallis, wie stehen wir denn da? Wer bestimmt denn in der Praxis, wo es lang geht beim Thema Klimaschutz in Deutschland?
Ja, in der Demokratie ist das tatsächlich zuvorderst das Parlament, auf dessen Legitimation die Regierung baut. Und in diesem Wechselspiel sozusagen zwischen Parlament und Regierung wird eben über die Gesetzgebung die Klimapolitik gestaltet. Und es gibt natürlich noch die dritte Gewalt, also die Rechtsprechung, die dann auch hier eine gewisse Verantwortung hat der Kontrolle am Maßstab der Verfassung. Es gibt ja die Klimaklagen vor dem Verfassungsgericht zum Beispiel, die dafür stehen.
Und sind wir denn erfolgreich mit diesen Methoden? Sind wir auf Kurs in Sachen Klimaschutz?
Ja, also wir gehen in unserem Gutachten des Sachverständigenrates davon aus, dass in der Tat mehr zu tun ist. Und zwar gerade vor dem Hintergrund, dass die Erdsystemwissenschaften festgestellt haben, dass wir an den planetaren Grenzen, dazu gehört im Klimaschutz dieses 2-Grad-Ziel beziehungsweise dieses Pariser Ziel, das ja sagt, wir wollen auch deutlich unter 2 Grad die Erderwärmung halten, dass dieses Ziel tatsächlich im Moment nicht in dem Umfang politisch durch die Maßnahmen erreicht wird. Und das ist tatsächlich, wenn man so will, ein gewisses Defizit. Da ist eine Kluft zwischen Versprechen einerseits und der Erfüllung dieses Versprechens in der Politik, weil natürlich der demokratische Prozess auch ein mühsamer Prozess ist, in dem Kompromisse gefunden werden müssen.
Genau damit werden wir uns beschäftigen. Julian Frinken ist bei uns im Studio, hat Politologie studiert, ist aktiv bei Extinction Rebellion, eben jener Organisation, von der ich sprach. Herr Frinken, liegt es denn an der Demokratie selbst, dass Klimaschutz so langsam geht, oder ist das Politikversagen?
Also unsere Position bei Extinction Rebellion ist, dass es genau nicht an der Demokratie liegt, dass die Klimapolitik zu langsam funktioniert. Die ganze Diagnose, Demokratie sei schuld daran, dass Klimapolitik versage, ist meiner Meinung nach empirisch schon falsch, weil erstens die Zielvorgaben von Klimapolitik hauptsächlich auf der globalen Ebene verhandelt werden und die globale Ebene ist nun mal nicht demokratisch strukturiert. Außerdem verdrängt auch so ein bisschen dieses Argument, die Demokratie habe versagt, woran es denn tatsächlich liegt, nämlich auch unter anderem an wirtschaftlichen Interessen, an einem wirtschaftlichen System, in dem wir es uns gemütlich gemacht haben sozusagen. Und wo bestimmte auch starke natürlich Lobbyinteressen, auch der fossilen Energiebranche bestehen, an denen nicht so leicht vorbeizukommen ist.
Gerade. Aber wenn Roger Hallam, der immerhin einer der Mitbegründer von Extinction Rebellion ist, sagt, wenn die Gesellschaft unmoralisch handelt, wird die Demokratie irrelevant, dann stellt er sie doch in Frage und mindestens entzündet er ein Feuer an Fantasie in Richtung Ökodiktatur.
Ja, erlauben Sie mir einen ganz kleinen Einschub an der Stelle zu Roger Hallam. Er ist einer von 15 Mitbegründern von Extinction Rebellion. Und wir sind hier in Deutschland komplett unabhängig von dieser Bewegung in UK. Wir sind dezentral und nicht hierarchisch strukturiert. Und Roger Hallam hat erst in der letzten Woche für sehr viel Aufsehen zu Recht gesorgt, indem er den Holocaust relativiert hat, indem er die Klimakrise damit verglichen hat. Und das war offenbar eine Strategie von ihm, die mit niemandem abgesprochen war und die dadurch, dass sie Strategie ist, noch verurteilenswerter ist. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir uns in Deutschland ganz eindeutig davon distanziert haben, so wie wir uns auch schon öfter von seinen Äußerungen distanziert
mussten. Okay, Sie sprechen für sich und nicht für Roger Hallam. Verstanden. Dr. Friederik Hanusch ist der dritte Gesprächspartner vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS, in Potsdam. Er hat auch ein Buch geschrieben über genau dieses Thema, nämlich Democracy and Climate Change, also über das Verhältnis von Demokratie und dem Klimawandel. Dr. Hanusch, Sie kommen da zur umgekehrten These, witzigerweise, nämlich, dass Demokratie den Klimaschutz sozusagen überhaupt erst möglich macht.
Ja, wenn wir uns anschauen, wie sich tatsächlich Demokratie als einer von verschiedenen Faktoren, die die Klimaperformance, also die Leistungsfähigkeit von Staaten beeinflusst, neben so anderen Faktoren wie dem durchschnittlichen Einkommen. Und wir picken uns diesen Demokratiefaktor raus, dann können wir tatsächlich berechnen und dann auch tatsächlich im Detail nachweisen, dass eigentlich ein Mehr an Demokratie zu einer besseren Klimaperformance führt.
Und also die Staaten sind einfach erfolgreicher beim Klimaschutz.
Genau, also je demokratischer ein Staat ist, desto besser ist auch im Durchschnitt die Klimapolitik, die dieser Staat macht. Das Problem ist dann eher, dass dieses relativ besser werden und dieses Reformieren von Demokratien, und wir erleben ja tatsächlich gegenwärtig eher einen Backlash, also ein Zurückfallen in den Demokratiequalitäten global gesehen, dass sozusagen dieses Reformieren, dieses bisschen Bessermachen von Demokratien am Ende nicht absolut ausreichen wird, um solche international gesetzten Ziele wie 2 Grad oder so zu erreichen.
Aber Sie würden jetzt einer Ökodiktatur nicht das Wort reden.
Keinesfalls. Also der Trend ist so, wie ich gesagt habe, je demokratischer ein Staat ist, das lässt sich empirisch nachweisen, desto besser ist die Klimapolitik.
Ja. Es gibt ja ein mindestens auf den ersten Blick erkennbares Gegenbeispiel, das wäre China. China wird eine recht gute Klimapolitik nachgesagt und es ist alles andere als eine Demokratie.
Das stimmt so leider nicht, wie Sie das sagen. Also China, wenn man sich zum einen anschaut, es gibt solche Klimaindizes, wie sie beispielsweise von Germwatch, einer deutschen NGO, herausgegeben werden. Da liegt China eher so im Mittelfeld oder im hinteren Drittel. Und wenn wir uns die meistens prominent diskutierten Beispiele wie den großen Ausbau erneuerbarer Energien in China anschauen, dann stehen dem genauso gut entgegen die massive Förderung von Kohlekraftwerken, nicht nur in China selbst, sondern auch finanziell weltweit. Und dann kommt noch sozusagen erschwerend hinzu, dass natürlich die Demokratie, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, auch einen Eigenwert hat. Also dass wir natürlich nicht die Demokratie aufgeben können und ein Tag China werden können und dann ist das Problem gelöst.
Aber ich würde trotzdem sagen, dass in der Tat die Demokratien, der demokratische Rechtsstaat, auch der Bundesrepublik, die Europäische Union insgesamt unter Druck geraten durch die Effizienz. Wenn einfach mal in China was entschieden ist, dann wird es eben auch durchgezogen, also der Ausbau der Erneuerbaren. Und hier muss sich die Demokratie und der demokratische Rechtsstaat beweisen. Und wir haben die Mittel dazu.
Einer der Kernsätze ist ja, man kann mit der Natur nicht verhandeln. Der Klimawandel kommt, wir haben ein Budget an CO2, das ist die Idee ja dahinter. Und wenn das sozusagen emittiert ist, wenn das in die Luft entlassen ist, dann passieren eben gewisse Dinge oder können ausgelöst werden, auch teilweise nicht rückholbare Dinge wie schmelzende Polkappen, Methanausstoß und Permafrostböden und. Das ist gar nicht so sehr das Thema heute. Aber was davon ist denn dann noch verhandelbar? Womit kann sich dann Demokratie eigentlich noch beschäftigen?
Das ist tatsächlich ein Stück weit ein Dilemma, weil Klimaschützer jetzt sagen, wir müssen die Frage von Klimaschutz vor andere Fragen stellen und sie ist eigentlich nicht verhandelbar. Und das ist natürlich ein Problem demokratietheoretisch, wenn man sagt, normalerweise funktioniert Demokratie so, dass in gewissen Leitplanken verfassungsrechtlich alle politischen Ziele erstmal verhandelbar sind und gegeneinander abgewogen werden müssen. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, das kann nicht mehr abgewogen werden, dann mag das erstmal radikal klingen und ist auch ein Problem. Aber wenn man es von der anderen Seite her aufzieht und bedenkt, was passiert, wenn wir nicht handeln, dann kommen wir schnell in eine Situation rein, in der vielleicht die Grundlagen von Demokratie gar nicht mehr gegeben sein können auf der Erde, weil Kämpfe um Ressourcen ausbrechen, weil wir damit besorgt sind, uns irgendwie selbst zu schützen und selbst am nächsten zu sein und unsere Zivilisation, wie wir sie kennen, eventuell zusammenbricht. Und insofern ist es, wenn wir jetzt sagen, wir fordern Klimaschutz, dann ist diese radikale Forderung nach Veränderung eigentlich im Grunde eine Forderung der Bewahrung. Das ist so ein bisschen das Paradoxe, was Jonas Scheible, der Journalist, letztens ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Wir fordern eigentlich, dass wir einigermaßen die Verhältnisse bewahren können, unter denen wir jetzt leben. Und dazu braucht es aber jetzt ganz schnell Veränderung.
Also vielleicht darf ich daran anknüpfen. Ich glaube in der Tat, und das ist auch Grundlage unseres Gutachtens im Sachverständigenrat, demokratisch regieren in ökologischen Grenzen, dass hier die Arbeiten der Erdsystemwissenschaften gekoppelt haben mit rechtlichen Überlegungen. Und dass die Erdsystemwissenschaften eben belegt haben, dass es planetare Grenzen gibt. Die kann man nicht genau definieren, aber dass es sozusagen hier...
Macht sie das nicht verhandelbar, wenn man sie eben nicht genau definieren kann?
Ja, da kommt jetzt das Recht ins Spiel. Darf ich vielleicht noch einen Gedanken kurz zu Ende führen? Die planetare Grenze ist eben, lässt auch noch Spielräume. Entscheidend ist der Kipppunkt. Also ab dem praktisch irreversible Schäden, Sie haben das ja eben auch angesprochen, drohen. Das kann man als Verwüstungsszenario bezeichnen, in dem eben praktisch die Überlebensbedingungen der Menschheit ja sehr reduziert sind. Und vor diesem Hintergrund formuliert das Recht, auch das Verfassungsrecht, aber auch das Recht der Europäischen Union, ein Prinzip, nämlich das Vorsorgeprinzip. Und aus dem Vorsorgeprinzip, da kommt es auf die wissenschaftliche Plausibilität, an den wissenschaftlich begründeten Anfangsverdacht, aber es kommt nicht auf den hundertprozentigen Beweis des Kipppunkts an. Und aus dem Vorsorgeprinzip, gerade wenn es um irreversible Schäden geht, folgt ein Abstandsgebot. Wir müssen uns also Abstand halten von der planetaren Grenze. Und das muss die Politik auf jeden Fall durch ihre Maßnahmen gewährleisten.
Und wenn sie das nicht tut?
Das ist dann eine große Herausforderung.
Muss ich vor das Bundesverfassungsgericht ziehen?
Genau, das versuchen ja teilweise die Klimaklagen. Die sind vor das Verfassungsgericht gezogen, vor Verwaltungsgerichte und auch vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.
Ich glaube, es ist auch so, dass diese Aussage mit der Natur lässt sich nicht verhandeln, natürlich in gewisser Hinsicht wahr ist. In anderer Hinsicht ist sie natürlich nicht die relevante, sondern was natürlich immer verhandelt wird, ist unser Verhältnis zur Natur. Mhm. Und in der Hinsicht auch sozusagen unser Verhältnis zu diesen planetaren Grenzen. Also wenn man sich momentan anschaut, wo wir uns hinbewegen, dann scheint es ja eher so zu sein, es gibt einen Roman von Kim Stanley Robinson, New York 2140. Wenn man sich das Buchcover anzieht, dann ist New York eigentlich so eine Venedig geworden. Also Ähnliches könnte dann eventuell in Hamburg drohen oder so. Also mit den gegenwärtigen demokratischen Mitteln und auch rechtlichen Mitteln, die zur Verfügung stehen, scheint es eher so, dass zwar mit der Natur nicht zu verhandeln ist, sie macht dann natürlich einfach das, was sozusagen die biophysikalischen Gesetzmäßigkeiten vorgeben, aber unser Verhältnis zur Natur und wie wir uns dann ihr anpassen und welche Zerwürfnisse das gegebenenfalls mit sich bringt, wie wir unser Verhältnis zur Natur ausgestalten, das ist natürlich noch vollkommen verhandelbar.
Haben denn Menschen tatsächlich nicht das Recht auf Nichtstun? Das höre ich ja daraus. Also zu sagen, wir wollen gar nicht bestreiten, dass es den Klimawandel gibt, aber es ist uns völlig wurscht, wie kommende Generationen damit klarkommen. Wir haben das Recht, jetzt mit Mehrheit zu entscheiden, dass wir bei unserem Lebensstil bleiben. Die sollen sehen, wo sie bleiben und wie sie klarkommen.
Ich glaube, wir haben eine ethische Verantwortung und die spiegelt sich auch im Recht. Unser Verfassungsrecht mit dem Staatsziel Umweltschutz, das auch den Klimaschutz beinhaltet, auch gerade mit Blick auf künftige Generationen, so ist es in unserer Verfassung formuliert, verpflichtet uns eben auch zu einem gewissen Minimum an Schutz. Und dieses Minimum, das Klima oder die Erde zu schützen, heißt eben auch im Interesse künftiger Generationen eben ein Paket an Mindestmaßnahmen zu ergreifen. Das spiegelt sich auch auf der europäischen Ebene. Genauso ist das dort eigentlich auch angelegt. Und deswegen sind EU und Mitgliedstaaten der EU, also auch die Bundesrepublik, rechtlich auf jeden Fall auch in der Verantwortung. Wir haben eher eine Schutzrolle gegenüber der Umwelt. Wir verhandeln nicht mit der Umwelt. Das ist eine natürliche Gegebenheit. Wir haben eine Verantwortung und eine Schutzpflicht.
Es geht bei solchen Verhandlungen, was schulden wir den zukünftigen Generationen, im Grunde eigentlich nicht um Schuld oder nicht um wir tun etwas für jemanden und andere tun etwas für uns, sondern es geht, und das wurde ja gerade gesagt, es geht um Rechte. Also Menschen, die in Zukunft leben, sind auch Menschen und für die gelten bestimmte Rechte genauso wie für uns, die wir gerade leben. Und genau daraus lässt sich die Verantwortung, die wir heute haben, denke ich, sehr gut ableiten.
Nun sind gewählte Volksvertreter, die Gesetze beschließen, das ist dann ja wirklich das Faktische, was passiert in Sachen Klimaschutz. Die sind zwar theoretisch ihrem Gewissen verpflichtet, aber sie sind doch irgendwie in der indirekten Demokratie auch immer in der Situation, dass sie Legitimation brauchen, mindestens bei der nächsten Wahl. Verhindert das grundsätzlich drastische Fortschritte oder fehlt es denen an Opferwillen? Mir fällt immer wieder Kanzler Schröder zum Beispiel ein, der mit den Hartz-Reformen im Grunde ein Opfer gebracht hat. Er wurde nicht wiedergewählt, weil er so einen Schritt gegangen ist. Müsste man das, kann man das von Politikern verlangen?
Rechtlich ist eine Norm wie unser Staatsziel Umwelt- und Klimaschutz schon mal auf Langfristigkeit angelegt. Das haben wir uns in der Verfassung vorgegeben, aber da gibt es ein Spannungsverhältnis zur Demokratie, die nun ja gerade darauf basiert, dass alle 4 Jahre oder in anderen Staaten alle 5 Jahre gewählt wird und dass die Abgeordneten mehr diesen Zeitraum im Blick haben und eben Probleme abarbeiten. Das ist ja im Moment auch sehr typisch, dass wir Krisen abarbeiten und die langfristigen Probleme und Strategien so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und vor diesem Hintergrund muss man eben darüber nachdenken, wie kann ich im Entscheidungsprozess der Demokratie Elemente verankern, die diese Langfristigkeit immer wieder in Erinnerung rufen. Und da ist eben praktisch beim Klimaschutz natürlich schon mal so ein Klimaschutzgesetz, in dem ich mich langfristig verpflichte, Leitplanken einziehe, aber verbindliche, das ist entscheidend, sehr hilfreich. Denn wir haben tatsächlich Strategien, aber das ist eine unserer Kritiken auch im Sachverständigenrat. Diese Strategien werden nicht hinreichend umgesetzt. Wir haben hier riesige Vollzugsdefizite.
Also ich glaube auch, dass diese Zeitdimension, die Herr Kalis gerade aufgemacht hat, tatsächlich eigentlich die entscheidende ist. Wir sehen das eigentlich in vielen Faktoren. Also man sieht, dass diese Wahlzyklen gegen die geologischen Tiefenzeiten des Erdsystems stehen. Wir sehen, dass es Fahrtabhängigkeiten gibt aus der Vergangenheit, die kaum zu beenden sind. Wir haben so Retrotopien, kann man das nennen. Also dieses Great Again, was dann eben in irgendwelchen Vergangenheiten sucht, nach Sinnhaftigkeit, aber eigentlich gar keine wirkliche Zukunft gestalten kann. Und ich kann da vielleicht mal eine Idee einbringen, die so ein bisschen interessant mir in letzter Zeit erschien. Es gibt von Thomas Jefferson zu seiner Zeit, als er Botschafter in Paris war, ein Brief an James Madison, also aus tatsächlich dem Revolutionsjahr 1789. Und da schreibt er, die Erde gehört in ihrem Nießbrauch den Lebenden. Die Toten haben weder Recht noch Macht über sie. Und er führt dann aus, dass das sich darin übersetzt, dass keine Schulden eigentlich weitergegeben werden dürften auf die nächste Generation. Und dann sagt er auch, dass eigentlich jede Generation, er hat damals aufgrund von Sterblichkeitstabellen 19 Jahre dafür berechnet, dass jede Generation eigentlich auch ihre Verfassung und ihre Gesetze neu beschließen müsste. Und wenn wir das überlegen, dass tatsächlich mit jeder Generation die Gesetze und die Verfassung auslaufen und jede Generation sich wieder neue Gesetze gibt, dann kommt so eine ganz andere Zeitlichkeit in unser politisches System hinein. Also es gibt das vor allem in den USA mit den Sunset Clauses, also solchen Auslaufklauseln. Und wenn man das jetzt übersetzt, dann könnte man sagen, naja, alle Gesetze, die irgendwie mit Ressourcenverbrauch zu tun haben, die laufen nach 10 Jahren aus. Und dann überlegen wir mal in der Demokratie, tatsächlich im Parlament oder auch tatsächlich in anderen Arten der Versammlung oder der Abstimmung, wollen wir das tatsächlich erneuern, dieses Gesetz, oder wollen wir das nicht erneuern?
Ich würde da kurz einhaken, weil Extinction Rebellion hat da genau einen Prozessvorschlag. Und zwar ist es die 3. Forderung von Extinction Rebellion, die Einberufung einer BürgerInnenversammlung, um Maßnahmen zu erarbeiten gegen die ökologische Katastrophe und für Klimagerechtigkeit. Und diese Forderung kommt eben von dem Gedanken, dass natürlich die Demokratie nicht versagt hat, aber es gibt gewisse Mängel, die hier angesprochen würden im parlamentarischen System, dieser Zwang, wiedergewählt zu werden, Kurzfristigkeit, und die Mängel müssen wir irgendwie beheben, und zwar durch tiefere Demokratie. Und die Idee einer BürgerInnenversammlung ist es, zufällig ausgewählte Menschen aus der Bevölkerung zusammenzubringen, sie zu informieren zu einem ganz bestimmten Thema, dessen Fragestellung sie bearbeiten sollen, und sie dann miteinander deliberieren zu lassen. Das heißt, in einen respektvollen politischen Austausch kommen lassen, der möglichst viele Perspektiven in einem moderierten Prozess abbildet, und dann als Versammlung Empfehlungen zu beschließen, über diese Empfehlungen abzustimmen innerhalb der Versammlung. Also wir haben nicht die Illusion, dass da ein Konsens rauskommen würde. Und dies dann an die Politik weiterzureichen, an die Legislative, die darüber im Parlament abstimmen kann, und an die Regierung, die diese Empfehlungen als Leitlinien begreifen soll. Und dadurch haben wir natürlich so eine gewisse Kurzfristigkeit im Denken ausgehebelt, weil die Menschen in der BürgerInnenversammlung streben nach keinen Posten, sie haben gar keinen Machtanspruch, sie haben auch nichts zu gewinnen dadurch, dass sie da sitzen. Sie haben schon gewonnen quasi, indem sie in der BürgerInnenversammlung sitzen und mitgestalten dürfen. Und ihnen liegt tatsächlich, und das lässt sich aus empirischen Studien beweisen, das Gemeinwohl dann doch in diesem Prozess sehr am Herzen. Und diese Verfahren, die schon angewandt wurden, beispielsweise in Irland, jetzt gerade in Frankreich, wir hatten den Bürgerrat Demokratie vor wenigen Monaten in Deutschland selbst, zeigen solche positiven Ergebnisse. Und wir glauben, im Hinblick auf Klimapolitik ist das etwas, was wir in Deutschland auch brauchen.
Aber da verstehe ich Sie richtig. Das knüpft dann sozusagen an den demokratischen parlamentarischen Prozess. Also es werden Empfehlungen an das Parlament gegeben.
Ja.
Gut, und da ist ja natürlich jetzt die entscheidende Frage. Ich glaube, wir haben nicht das Problem, dass wir nicht genügend Vorschläge auf dem Tisch hätten, was zu tun ist. Wir haben auch ganz tolle Strategien, Klimaschutzstrategien, Nachhaltigkeitsstrategien, sondern es geht im Prinzip darum, dass diese Strategien im politischen Prozess des Alltags, aus den Zwängen des Alltages, aus der Kurzfristigkeit manchmal einfach zerrieben werden. Wir haben hier insofern so ein gewisses Vollzugsdefizit. Und deswegen schlagen wir im Sachverständigenrat vor, dass wir tatsächlich den Klimaschutz und die ökologische Nachhaltigkeit stärker in den gesamten politischen und administrativen Entscheidungsprozess integrieren.
Das ist das große Thema. Klimaschutz.
Das kommt erst ganz am Schluss. Wir fangen sozusagen am Beginn des Gesetzgebungsverfahrens an und begleiten das ganze Gesetzgebungsverfahren Schritt für Schritt. Erster Schritt wäre eben, dass ganz grundlegend diese Strategien in verbindlich gesetzliche Form gegossen werden, in Form eines Leitgesetzes. Da könnte man sagen, wenn das etwas ambitionierter wäre, wäre das das Klimaschutzgesetz. Das aber trotz allem, da will ich auch nicht zu kritisch sein, immerhin Potenzial enthält, aber das muss noch mehr entfaltet werden. Aber dieses Klimaschutzgesetz könnte so ein Leitgesetz sein. Und wenn wir jetzt sozusagen Gesetze in Einzelbereichen, Agrarpolitik, Verkehrspolitik machen, dann ist dieses Leitgesetz der Maßstab, weil es die langfristige Strategie verkörpert, für die einzelnen Gesetze in den Sektoren. Und jetzt muss ich in den Gesetzgebungsprozess praktisch Akteure einbauen, die tatsächlich dann immer solche aufschiebenden Vetorechte haben. Man nennt das in der Systemtheorie negative Rückkopplung geben in das System. Und damit zu einem Überdenken des Gesetzgebungsprozesses immer im Lichte des Leitgesetzes, also des Klimaschutzgesetzes.
Nun bleiben wir mal in der Realität. Wenn ein Minister Andreas Scheuer dann sagt, ja, das mag ja sein, dass die Umweltministerin das anders sieht als ich, aber ich behaupte mal, es ist so und ich mache das, wie ich denke. Und dann?
Ja, da haben wir zum Beispiel verschiedene Vorschläge gemacht. Erstens säße da jemand bei ihm im Ministerium. Es gibt heute schon diese Nachhaltigkeitskoordinatoren, die würden wir stärken wollen und ihnen eben so ein aufschiebendes Vetorecht geben.
Sind das nicht lauter kleine Ökodiktatoren?
Nee, ich glaube, das ist gerade der demokratische Prozess der negativen Rückkopplung. Die Demokratie zeichnet sich ja aus dadurch, dass sie ein lernfähiges System ist. Und dieser Lern- und Dialogprozess, der stattfindet, den integrieren wir mit unserem Vorschlag in das Ministerium auf Basis, um das nochmal klar zu sagen, eines vorab demokratisch beschlossenen, auf Langfristigkeit ausgerichteten Leitgesetzes, das im Prinzip eben dann die Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzstrategie formuliert. Und im Prinzip wird ja hier was Demokratisches zur Anwendung gebracht, intern, dann durch diese Koordinatoren in dem Ministerium. Dann würde der Verkehrsminister hier sozusagen schon mal zumindest zum Überdenken des Vorschlages angestoßen. Wenn er das dann nicht tut, dann kommen wir auf die nächste Ebene. Das Umweltressort vielleicht in dem Verkehrsbereich ein eigenes Initiativrecht haben könnte und damit das Ressort, Verkehrsressort zur Befassung mit einem Thema verpflichtet. Oder wir haben dann noch auf der Ebene der Ministerebene, dass eben auch das Umweltministerium ein Vetorecht im Kabinett bekommt. Das hat heute schon der Finanzminister und der Justizminister. Und das könnte man ja auch für das Umweltministerium andenken.
Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge, die man eigentlich parallel machen muss. Also sozusagen versuchen, das, was jetzt am politischen System uns vorliegt, genauso wie das der SEU in seinem Gutachten vorschlägt, zu optimieren, zu gucken, dass man da wirklich dieses Umsetzungsdefizit versucht zu beseitigen und zugleich, das habe ich ja vorhin schon mal versucht anzudeuten, mit dieser Zeitdimension eigentlich noch eine ganz andere Art von Politik machen hineinführt. Denn ich glaube, dass wir sozusagen zwar mit den Reformen, wie wir Demokratien nach und nach besser machen, zwar immer auch ein Stückchen diese Klimaperformance erhöhen, aber am Ende tatsächlich nicht zu den eigentlich notwendigen Maßnahmen kommen. Und Ich glaube, wir können natürlich auch nochmal überlegen, wie verstehen wir eigentlich den Bürger als solchen und was sozusagen ist auch von ihm gefordert oder ihr. Und wir verstehen uns natürlich als Bürger. Wir haben dann gelernt, Weltbürger vielleicht auch zu sein. Und jetzt müssen wir vielleicht auch schauen, ob wir Zeitbürger werden. Also, dass wir so etwas wie einen temporalen Imperativ für uns mal ausformulieren und den dann auch in die Schulen, in die Universitäten überall hineintragen, wo wir dann sagen, naja, irgendwo endet dort die zeitliche Selbstbestimmtheit eines jeden Einzelnen und einer jeder Generation, wo natürliche Rhythmen unglaublich invasiv gestört werden für zukünftige Generationen. Und dann ergeben sich daraus natürlich wieder ganz andere Handlungen und tatsächlich auch andere Verständnisse, Haltungen, die dann auch Menschen mitbringen und auch in den demokratischen Prozess einbringen.
Die Idee ist ja, zu was wären Bürgerinnen und Bürger denn eigentlich in der Lage, wenn man ihnen alle Informationen gäbe, die sie sonst im Alltag nicht haben, und wenn man ihnen die Zeit gäbe, darüber zu reden miteinander und aus ganz verschiedenen Perspektiven. Dadurch, dass heutzutage Klimapolitik teilweise von Regierenden dadurch gerechtfertigt wird, das können wir den Bürgerinnen nicht zumuten, das sei zu viel. Ob das nun Argumente sind, die tatsächlich so gemeint sind oder die irgendwie Ausweichargumente sind, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, hier kann die Bürgerinnenversammlung einen Beitrag leisten, weil sie zeigt, Bürgerinnen und Bürgern ist, wenn sie informiert sind, tatsächlich mehr zuzumuten vielleicht. Tatsächlich sind sie viel bereiter, Dinge mitzugehen. Und das ist einerseits eine Strategie, die sozusagen den Parlamentarierinnen unter die Arme greift, indem Legitimation aus dieser Versammlung geschöpft werden kann und gesagt werden kann, hier, wir haben diese Versammlung, es sind tiefgreifendere Schritte notwendig und deswegen fühlen wir uns auch dazu berufen, die umzusetzen. Und außerdem soll es natürlich auch in die öffentliche Debatte getragen werden. Also unsere Idee ist natürlich ein Prozess, der möglichst formal angebunden ist an das System, sodass die Regierung wirklich unter Druck steht, diese Empfehlungen als handlungsleitend anzuerkennen. Und die Idee, dass die Berichte aus diesem Prozess möglichst breit in die öffentliche Debatte einfließen und da wirklich Anschluss finden und Bürgerinnen und Bürger sich dazu überhaupt wieder in die Lage versetzt fühlen, viel mehr mitreden zu können und über die Richtung der Politik entscheiden zu können und auch merken, sie haben eine gewisse Verantwortung für das, was da passiert.
Darf ich nachfragen, wo die stattfinden sollen, diese Versammlungen?
Wo die stattfinden sollen? Also der konkrete Ort der Versammlung ist jetzt nicht geklärt. Das kann in mehreren Städten beispielsweise sein. Und die Idee ist, ein Prozess, der vielleicht 6, vielleicht 9 Monate dauert und die ausgelosten Personen immer wieder an verschiedenen Wochenenden über diese Zeit zusammenkommen in Konferenzhotels beispielsweise, wobei alle Kosten natürlich übernommen werden müssen. Sie müssen entschädigt werden finanziell. Und da kann man natürlich in den Orten variieren, sodass alle möglichst.
Also da war ein schöner Begriff mit den Zeitbürgern eben ins Spiel gekommen. Und in der Tat, wenn diese Bürgerversammlungen das auch von dem Selbstverständnis gerade geprägt sind, wir sind Zeitbürger und haben hieraus in dieser Erkenntnis eine besondere Verantwortung, kann darin Mehrwert liegen, wenn das sich tatsächlich dann im parlamentarischen Prozess wieder alles bündelt. Denn auf den sollten wir eben letztlich, finde ich, auch vertrauen. Denn die Demokratie basiert ja gerade auch auf der Erkenntnis, dass wir eben nicht lauter Townhall-Meetings machen können, sondern unsere Welt so komplex ist und unser Land auch so groß ist, so viele Einwohner hat, dass wir sozusagen ja Personen, denen wir vertrauen, entsenden in das Parlament und die für uns agieren. Und natürlich vertreten die nicht nur eine Position, diese Abgeordneten, sondern sie müssen eben den vielen Belangen im Staat gerecht werden. Und nun hat ja der Klimaschutz mit Blick auf diese planetaren Grenzen, diese Kipppunkte, eine besondere Dringlichkeit. Das muss man schon sehen. Hier geht es doch um eine Überlebensfrage der Menschheit, ohne die es auch gar keine Demokratie mehr gibt. Es geht also um den Lebensvoraussetzungsschutz und damit um die Legitimationsgrundlage des Staates schlechthin. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es gerechtfertigt, dann eben diese negative Rückkopplung über dieses aufschiebende Vetorecht, ganz wichtig, aufschiebendes Vetorecht. Es geht um ein Überdenken von Entscheidungen im Lichte der beschlossenen Strategien, dass hier dieser Prozess dann tatsächlich auch etabliert wird. Und Bürgerversammlungen können dazu einen Beitrag leisten, aber ich glaube und vertraue hier primär auf den etablierten Entscheidungsprozess, der aber entsprechend angepasst werden muss.
Ich vertraue zum einen auch auf diesen Prozess und zum anderen glaube ich, dass wir genau bei der Geschichte der Demokratie immer wieder gesehen haben, dass Demokratie in gewisser Sicht unperfekt sind, dass sie eigentlich nur durch so Momente des Ungehorsams und des Widerstands eigentlich sich auch weiterentwickelt haben, also selbst wieder demokratisiert haben. Also wenn wir da an die Sklaverei denken, an die Bürgerrechtsbewegung, an Gandhi, an die Frauenbewegung, an die Arbeiterbewegung, die waren eigentlich alle erstmal gegen den damals jeweils bestehenden Rechtsstaat, gegen die damals jeweils bestehende demokratische Verfassung gerichtet. Und erst dadurch, dass man sozusagen diesen Widerstand geleistet hat, hat es tatsächlich auch am Ende zu einer Stärkung der Demokratie geführt und auch zur Inklusion der Gruppen, die bislang nicht hinreichend eingebunden waren. Und das Gleiche kann natürlich jetzt auch passieren, wenn sich diese Bewegung, die momentan, der Widerstand, der momentan da ist, irgendwann institutionell, prozedural materialisiert. Also dann sind vielleicht zukünftige Generationen in einer anderen Art und Weise eingebunden. Dann bekommt tatsächlich vielleicht die Natur eine Art Eigenrecht zugesprochen, wie auch immer, und ist dann auch anders repräsentiert. Also man sieht eigentlich, dass diese Inklusionsmomente demokratiegeschichtlich immer wieder dazu geführt haben, dass die Demokratie sich selbst weiterentwickelt hat.
Ja. Da knüpfen Sie natürlich auch wieder an Thomas Jefferson an, der durchaus diesen Punkt auch gesehen hat, dass die Demokratie auch davon lebt, dass manchmal sozusagen außerhalb des Verfahrens Widerstände erzeugt werden, die aber dann in die Demokratie integriert werden müssen. Auch John Rawls hat ja in diese Richtung gedacht.
Genau. Hier ist ein Aktiver von Extinction Rebellion, die ja genau das tun, ziviler Ungehorsam, um die Demokratie zu beschleunigen sozusagen.
Richtig, genau. Also der zivile Ungehorsam von Extinction Rebellion baut genau auf dieser Idee auf, zu sagen, hier, wir haben hier in der Zivilgesellschaft legitime Gründe. Wir haben ein legitimes Anliegen, das zudem noch überlebenswichtig ist. Und das wird gerade im demokratischen Prozess nicht ausreichend behandelt. Ich kann zum Beispiel daran erinnern, dass lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland war ja Homosexualität strafbar und wurde verfolgt. Selbst 1957 hat das Bundesverfassungsgericht das noch festgestellt. Also diese Gründe mussten auch erst durch massiven Widerstand von außen in das System eingebracht werden. Und auf ähnliche Weise ist es natürlich jetzt uns ein Anliegen, diese Gründe hervorzubringen und einzubringen und da natürlich Öffentlichkeit zu erzeugen, die diesen Druck auch ausübt.
Hannah Elshorst ist auch eine Aktivistin von Extinction Rebellion. Die hat mal gesagt, 3,5% der Bevölkerung genügen, um eine Stimmung kippen zu lassen. Erklären Sie uns, wie das funktionieren soll.
Das beruht auf wissenschaftlichen Studien, die ich selbst nicht ganz genau kenne. Die Idee ist, wir brauchen eine kritische Masse in zivilem Ungehorsam, friedlichem, ganz wichtig, friedlichem zivilen Ungehorsam. Und wenn 3,5% der Gesellschaft zu der Überzeugung gelangen und aktiv werden in diesem Bereich, dann reicht das, um tiefgreifende Wandel hervorzubringen. Deswegen bauen wir ja auch gerade darauf, durch die Aktion einfach ein Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung. Und wir sehen, dass das beispielsweise in Großbritannien, wo Extinction Rebellion weitaus größer ist, weil das auch das Gründungsland ist, dass das schon Früchte trägt, indem nach der letzten sozusagen Rebellionswelle im Oktober gab es eine Umfrage, die ergeben hat, dass mittlerweile 56% der Britinnen und Briten dafür sind, dass 2030 als Klima-Null-Emissionsziel angepeilt wird und nicht 2050, wie die Regierung momentan anpeilt.
Ja, aber muss man nicht immer auch bedenken, dass wir ja in der jetzigen Situation beim Klimaschutz uns ja in weiten Teilen der Gesellschaft mehrheitlich einig sind, ja, dass hier mehr geschehen muss und dass die wissenschaftlichen Fakten auf dem Tisch liegen, dass es aber eben ein Umsetzungsdefizit geht. Und ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob das durch diese Vorschläge wirklich adressiert wird. Also ich sehe einen Mehrwert in der Legitimation auf jeden Fall, wenn durch die Bürgerversammlung. Wer zivilen Widerstand leistet, ist, der Begriff beinhaltet das ja auch, steht außerhalb des demokratischen Entscheidungsprozesses und maßt sich natürlich auch ein bisschen an, sozusagen es besser zu wissen als der demokratische Entscheidungsprozess. Aber man nimmt das ja auch sozusagen in Kauf, dass man sich da außerhalb des Prozesses stellt. Es gibt in diesem Sinne natürlich keinen durch die Demokratie legitimierten Widerstand, also nicht in einem demokratischen Verfassungsstaat. In dem Sinne, erst wenn der abgeschafft wird, dann gibt es das Widerstandsrecht, nicht? Also in Verteidigung der Demokratie. Aber hier haben wir ja gerade demokratische Entscheidungsprozesse, die eben nur allzu langsam empfunden werden. Und das zu Recht, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse uns zeigen, wir nähern uns bedrohlich der planetaren Grenze, dem Kipppunkt. Die Eisschicht wird immer dünner, es zeigen sich Risse im Eis. Und wir könnten einbrechen und damit eben praktisch ertrinken, wenn ich das mal bildlich formuliere. Und da ist es so wichtig, glaube ich, dass wir am Entscheidungsprozess ansetzen.
Darf ich nochmal den Advokat des Teufels spielen, weil Bitte. Sie eben auch sagten, wir haben ja einen Konsens, dass mehr Klimaschutz passieren muss. Sind da nicht die Politiker möglicherweise mit ihrem Gefühl viel näher an den Menschen, als wir das sind, die wir Umfrageergebnisse angucken? Wenn man abstrakt fragt, ob jemand Klimaschutz will, dann gibt es Mehrheiten. Wenn Sie konkret fragen, ob jemand für Klimaschutz dies oder jenes akzeptieren wird, ist die Mehrheit sofort weg. Und das wissen Politiker.
Ja, man muss sich dann eben den Konflikten stellen und für diese Themen einstehen und werben. Sie haben ja vorhin gerade Kanzler Schröder erwähnt mit den Hartz-IV-Reformen. Ja, da gab es einen großen Konsens, dass der Sozialstaat Reformen braucht. Und es hat dann die rot-grüne Regierung damals übernommen, diese Reformen dann umzusetzen. Und das war schon ein mutiger Schritt. Und ich glaube, dieser mutige Schritt, der wäre heute eben auch geboten gegen diese Widerstände. Ich glaube, das ist machbar, weil die Bürger eben auch sehen wollen, dass unsere Demokratie funktioniert und dafür eben auch Unterstützung geben. Es geht ja immerhin schließlich auch um die Kinder und Enkel. Ja, wenn man das zum Beispiel mehr in den Vordergrund rückt, das sind doch Themen, glaube ich, wo ein großer Konsens herrscht.
Also ich würde theoretisch zustimmen, aber wenn wir uns die jetzige Regierung anschauen, dann sehe ich nicht, dass wirklich das Bestreben besteht, genug Überzeugungsarbeit zu leisten. Also zwar sieht das Klimapaket jetzt auch eine Aufklärungskampagne vor, aber wenn die Regierung wirklich bestrebt wäre, Überzeugungsarbeit zu leisten, dann würde sie sich doch auch selbst mehr zutrauen und nicht ein Klimapaket herausbringen, von dem alle Expertinnen sagen, dass das nicht ausreicht. Und das wissen wir, die wir hier sitzen, ja auch, dass das bei weitem nicht reicht. Und ich denke, da ist es nicht im Interesse der Regierung, sich gleichzeitig zu rechtfertigen für ein viel zu schwaches Klimapaket und gleichzeitig aber progressiv Überzeugungsarbeit zu leisten, dass wir alle ja eigentlich viel mehr tun sollten, denn dann müsste sie sich selbst ja beschuldigen, dass sie zu wenig tut. Also ich denke, da ist auf jeden Fall noch ein Konflikt da und wir versuchen als Extinction Rebellion und als die ganzen anderen Klimabewegungen, die wir sind, bei der Überzeugungsarbeit natürlich unter die Arme zu greifen, also öffentlichen Raum zu bekommen für diese Themen und auch den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, hey, informiert euch bitte, schaut euch bitte an, bringt euch bitte ein und helft der Regierung unter die Arme, die das selbst noch nicht genug schafft gerade.
Also ich muss zugeben, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob tatsächlich unsere Demokratien, so wie sie jetzt verfasst sind, das leisten können, was notwendig ist. Das hat damit zu tun, dass wir eigentlich wenigstens seit den 70er Jahren, wo es Studien darüber gab, dass diese Probleme wie das Klima oder die Biodiversität oder Abholzung, auch der Stickstoffeintrag jetzt, als wicked, also als sehr vertrackt und kompliziert gelten, die halt eben eigentlich gar keine direkte Lösung erfahren können, sondern eigentlich nur immer eine stete Weiterbehandlung. Also das Klimaproblem wird an sich ja nie gelöst sein, sondern das Klima wird ja immer weiter existieren und wir werden immer irgendeiner Art und Weise ein Verhältnis zu diesem Klima haben und müssen schauen, wie wir das ausgestalten. Und was sich eigentlich seit diesen 70er Jahren nicht wirklich geändert hat, ist, dass wir diese Themen anders angehen. Und das hat tatsächlich zum einen die besagten Gründe in den Demokratien selbst, zum anderen aber vielleicht tatsächlich auch in der Frage, wie Wissenschaft und Demokratie zueinander stehen und wie sie zueinander operieren. Es ist jeder Generation möglich, wieder auf die neuen Erkenntnisse, die dann vorliegen, auf vielleicht die Eingriffstiefe, die der Mensch im Erdsystem sich geschaffen hat, adäquat zu reagieren und nicht in Gesetzen gefangen zu sein, die tatsächlich aus vergangenen Generationen noch stammen, dann lässt sich, glaube ich, tatsächlich hier was drüber bewegen.
Führt das nicht zu disruptiven Geschichten? Also der Volksmund würde sagen, rinn in die Kartoffel, raus aus die Kartoffeln. Also wenn man alle paar Jahre die Geschäftsgrundlage ändert, ist das für eine Gesellschaft und auch für ein Wirtschaftssystem nicht so einfach.
Also es müsste natürlich in irgendeiner Art und Weise Metagesetze oder sowas geben, die diesen Prozess genauer steuern. Aber die gegenwärtigen Gesetze lassen uns doch in eine komplett disruptive Phase laufen. Also wenn wir sozusagen diese ganzen Kipppunkte tatsächlich jetzt überschreiten und einige sind ja schon dabei, überschritten zu werden, dann wird es zu disruptiven Momenten kommen. Also ich glaube auch, dass der Populismus, der momentan weltweit aufkommt, in gewisser Hinsicht auch gelesen werden kann als ein Ausdruck des Fühlens der Nichtbewältigung dieser planetaren Probleme. Also man flüchtet sich dann tatsächlich in Muster, die tatsächlich in der Vergangenheit schon mal funktioniert haben und glaubt tatsächlich nationalstaatliche Lösungen. Wir besinnen uns darauf, wie wir als Volk doch schon mal stark waren und unsere Probleme alleine gelöst haben. Sozusagen, es werden Konzepte aus der Vergangenheit genommen und genau das wird ja, wenn dann überhaupt, zu diesen ganz disruptiven Momenten führen und nicht, dass wir uns viel stärker anpassen müssen und in einer ganz anderen Art und Weise anpassen müssen, als das bis dahin der Fall ist.
Was mir ein bisschen Sorge macht, daran anknüpfend, ist allerdings in der Tat, dass dieser politische Prozess der Umsteuerung hin, man könnte eben sagen, das sind ja historische Prozesse, wenn wir uns mal unsere Demokratie und den Rechtsstaat angucken. Nicht? Wir kommen vom liberalen Rechtsstaat, haben den sozialen Rechtsstaat errungen und wandeln uns jetzt zum ökologischen Rechtsstaat. Ja, das ist die Aufgabe unserer Zeit, demokratisch, nicht? Der demokratische Rechtsstaat ist Fundament unserer Verfassung und unseres Staates. Und dass wir in diese Richtung eben praktisch dann die Prozesse gestalten, Dafür brauchen wir aber langfristige Perspektiven und eben ein ganz Stichwort ist Rechtssicherheit. Rechtssicherheit schafft Vertrauen. Unternehmen sagen, ich muss wissen, worauf ich mich einstellen kann. Ich brauche also lang in die Zukunft wirkende Gesetze, wenn eben ein Narrativ entwickelt wird, ein Transformationsleitbild, haben wir das in unserem Gutachten genannt. Wo wollen wir 2050 sein? Dann kann man die Gesellschaft insgesamt, die Unternehmen, aber auch die Bürger mitnehmen, weil sie ein Bild entwickeln, wo wir hingehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch der Politik.
Ich glaube, das, was Sie sagen, ist theoretisch richtig, dass wir diese Langfristigkeit brauchen. Aber ich glaube, was Sie ein Stück weit unterschätzen, ist, dass die Disruption von Demokratie oder die Disruption von Demokratie, wie wir sie gerade kennen, und eine Transformation davon ins Ökologische hin, dass die gerade schon da ist, dass die gerade da schon aktiv durchgeführt wird, und zwar durch eine Generation, die jetzt schon dasteht und genau das einfordert, genau ihren neuen Vertrag, um in eine Zukunft zu gehen, die eben nicht so aussieht wie die Vergangenheit, die Generation davor ihn vielleicht hinterlassen hat. Also wir haben gerade diesen Moment und ich denke, da können wir ruhig mutiger darüber nachdenken, welche Vertiefungen von Demokratie es bei uns braucht und nicht einfach Demokratie begreifen als das Aufaggregieren von Partikularinteressen und den Kampf um Macht und ein Verständnis, was basisdemokratischer ist und was wirklich auf lokalerer Ebene ansetzt. Und ich denke, wir haben einen Ansatz dafür da und wir haben die Generation, die das einfordert und ich denke, da kann man doch mutiger sein und mehr auf diese Generation auch hören in dem Fall.
Ich glaube, man kann sagen, man hat einen Teil der Generation, die das jetzt einfordert. Also die Wahlen in Thüringen beispielsweise, die haben gezeigt, dass die größte Wählergruppe unter 60-Jährigen war jeweils die AfD. Also von daher kann man nicht sagen, diejenigen, die jünger sind, die wählen schon grün oder die handeln grün, sondern das ist eine offene Debatte und es gibt einen Teil der Bevölkerung, der jetzigen Generation, die jünger ist, die tatsächlich sehr grün sich versucht zu engagieren, aber es gibt auch einen anderen Teil.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Dilemma, in dem wir sind. Nicht? Also zwischen Gelbwesten einerseits und diesem populistischen Widerstand wird dann die Demokratie und eben auch der Klimaschutz dann abgestempelt als die Rutschbahn in die Ökodiktatur. Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, dass beides nicht gegeneinander ausgespielt wird. Und vor diesem Hintergrund finde ich so wichtig, diese langfristigen Themen künftiger Generationen, und das ist Auftrag unserer Verfassung, ich möchte das nochmal betonen, tatsächlich in den Entscheidungsprozess zu integrieren, sichtbar zu integrieren.
Die Demokratie hat einen Wert an und für sich, haben wir gehört, aber ist sie in der Lage, das Klimaproblem wirklich zu lösen? Wir haben Vorschläge diskutiert, was man tun könnte, wie man handeln könnte. Wir wissen aber auch alle, dass das eigentlich eher morgen als übermorgen umgesetzt werden sollte. Also meine Schlussfrage, wie ist denn Ihr Fazit? Schaffen wir das? Schaffen wir das, was in Paris beschlossen worden ist, wirklich? Schaffen wir das runtergebrochen auf Deutschland, die Temperaturerwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen? Oder wo endet das, wenn man vom jetzigen Zeitpunkt aus in die Zukunft guckt?
Ich bin, muss ich zugeben, relativ pessimistisch, weil die Lage ist schlecht. Aber ich würde nicht hier stehen als Aktivist und als jemand, der darüber nachdenkt, wenn ich nicht glauben würde, dass es Hoffnung gäbe. Und deswegen, wir müssen da einfach dranbleiben, denn es gibt keine Alternative. Und dabei nicht vergessen, möglichst schnell Maßnahmen zu ergreifen.
Ich glaube, gerade um die Ökodiktatur zu verhindern, muss der demokratische Rechtsstaat beweisen, dass er handlungsfähig ist. Und dieses Potenzial steckt in der Demokratie. Deswegen müssen wir sozusagen hier unsere Demokratie im Interesse des Klimaschutzes tatsächlich sozusagen zukunftsfähig machen.
Aber ganz ehrlich und ganz tief drin, schaffen wir wirklich den Klimaschutz so stark zu forcieren, dass wir die Ziele, die gemeinsam vereinbart worden sind, halten?
Also ich bin da optimistisch, weil Demokratie eben ein lernfähiges System ist. Aber da sind natürlich auch die Demonstrationen, Fridays for Future, die ganzen Aktivitäten in der Zivilgesellschaft von großer Bedeutung, dass dieser politische Prozess sich dann eben auch in die richtige Richtung entwickelt. Das einzig allein, das ist das Problem und das ist ja eingangs angesprochen worden. Wir müssen unseren Beitrag leisten, eine Vorbildfunktion und eine Vorreiterfunktion da auch entwickeln und zeigen, dass es machbar ist in einer freien und sozialen Marktwirtschaft.
Also ich gehe auch sicher davon aus, dass die Demokratie die Conditio sine qua non hier ist, darstellt. Also es gibt keinerlei empirischen Nachweis, dass tatsächlich autokratischere Staaten eine bessere Klimapolitik machen.
Die persönliche Note erspare ich Ihnen nicht. Schaffen wir es?
Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, wir landen tatsächlich in so einem halben New York 2140, wie ich das beschrieben habe, weil wir so über die Grenzen ein Stück weit vermutlich werden hinausschießen, bis die Realitäten auch so wirksam anerkannt werden, dass die Institutionen und so weiter entsprechend umgestaltet werden und diese ökologische Rechtsstaat und Demokratie Wirklichkeit wird.
Herzlichen Dank Ihnen allen für die Diskussion. Als gäbe es kein Morgen, kann die Demokratie das Klima schützen, war unser Thema heute im SWR 2 Forum mit Professor Christian Kallis, Rechtswissenschaftler an der Freien Universität Berlin, Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen, Julian Frinken, Politologe und aktiv bei Extinction Rebellion, und Dr. Frederik Hanusch vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Mein Name ist Werner Eckert.